Du warst die letzte Woche auf dem Protestcamp am Luitpoldplatz. Erzähl doch mal, was es da so inhaltlich gab. Es war ja so, dass die Veranstalter der internationalen Autoausstellung in München die letzte Generation und andere AktivistInnen eingeladen hatten, quasi auf der Autoausstellung auch daran teilzunehmen, was dann aber ausgeschlagen wurde. Und das Protestcamp war ja dann so ein bisschen das Ausgelagerte, die Kritik an der ja sich schleppenden, nicht vollzogenen Mobilitätswende und irgendwie der Antriebswende, dem Neuen, was ja irgendwie Autobatterien und so weiter dann betrifft. Was hat denn da so stattgefunden auf dem Camp?
Also da war einiges los. Ich bin losgegangen, ist es wie die IAA auch am Dienstag, also am 5. September, glaube ich. Ich bin schon am 4. angereist und ja, da gab es noch kein Programm, aber ab 5. war es dann relativ voll. Also da konnte man von morgens 11 bis 20 Uhr konnte man da an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, an Diskussionsrunden oder an Workshops, wie man dies und jenes umsetzen kann, sei es von Protest bis hin zu ja, thematischen Auseinandersetzungen auch einfach, die sehr, sehr umfangreich waren. Es ist irgendwie schwierig, das alles unter einen Hut jetzt zu bringen, aber es war ja ein Bündnis, das das organisiert hat, aus der Organisation Smash IAA, No Future for IAA und Sand im Getriebe. Und ich glaube, das Protestcamp selber, das Mobilitätswendecamp, ist auch eine Organisation und die haben das zusammen quasi organisiert und da dann auch verschiedenste Workshops bereitgestellt. Also man konnte quasi lernen, welchen Impact, welches Ausmaß eigentlich diese ja, nachhaltige Mobilität, wie sie IAA sie präsentiert hat, eigentlich hat auf dem Planeten. Also waren Leute aus Chile etwa da oder aus Mexiko, die dann über etwa das Tren-Maya-Projekt erzählt haben und berichtet haben. Also dieses große Megazug-Projekt, wo auch die Deutsche Bahn ihre Finger mit drin hat, die ja auch auf der IAA war, die Deutsche Bahn. Ja. Vertreten. Ja, und man konnte aber auch lernen, wie eine, ganz polemisch gesagt, wie man zu einer sozialistischen Gesellschaft kommt. Also da gab es auch ganz viele Vorträge dazu, wie sozialistisches Leben aussehen kann. Ja, aber auch andere verschiedene Organisationen waren mitgedacht, also es waren zum Beispiel die Reisegruppe Similas waren da, ich glaube Similas heißen die waren deutsche Aktivistinnen, die nach Chiapas, nach Mexiko geflogen sind, um dort mit den Zapatistas in Austausch zu treten und haben davon erzählt, wie quasi da die Autonomie, die gelebte in Chiapas eigentlich aussieht und es war also sehr umfangreich gedacht alles, wie umfangreich auch eigentlich dann so Mobilität und Innovation ist und es war ja sehr antikapitalistisch auch aufgeladen, das Ganze. Also
als Gegenstück zur Automobilausstellung, wo es ja um den Verkauf von Autos am Ende irgendwie geht. Die Präsentation von neuen Autos, vermeintlicher Innovation. Wir können ja mal gucken, was so quasi rund um das Protestcamp quasi noch passiert ist. Es gab ja in der ganzen Stadt diese Open Spaces, wo die Autohersteller irgendwie ihre Sachen präsentiert haben, waren zugänglich an sich für alle Menschen. Du hast mir jetzt aber erzählt, dass Leute, die da vom Protestcamp kamen, dann durchaus nicht reingelassen wurden. Wie ist es dir denn ergangen da?
Ich war an zwei Tagen in der Münchner Innenstadt. Einmal am Freitag, meine ich. Da war ja noch nicht so viel los. Da waren viele Menschen da. Also ich glaube, ich habe heute Morgen in der Süddeutschen gelesen, dass auf der IAA insgesamt 500.000 Menschen waren oder so. Was ja gar nicht den Zahlen entspricht, die erwartet wurden, was ja irgendwie 700.000 Menschen waren, mit denen sie gerechnet hatten. Also gar nicht so der Zulauf, ja, den sie eigentlich wollten. Also es waren viele Menschen da. Und eine bestimmte Gruppe von Menschen, würde ich jetzt sagen, also gehobene Mittelschicht, würde ich jetzt quasi die Leute lesen. Und deswegen habe ich eben mutmaßlich gesagt, die mutmaßlich zum Camp gehört haben, weil, naja, ich weiß nicht, kennen vielleicht einige so den Look von Klimaaktivistinnen, wenn man jetzt irgendwelche Reportagen aus diversen Waldbesetzungen gesehen hat oder im Fernsehen mal wieder was über die letzte Generation sieht. Und da habe ich immer wieder mal mitbekommen, dass die Polizei da auch quasi kategorisiert hat nach Äußerem und da daraus dann
Platzverweise auch erteilt hat.
Ich selber habe, glaube ich, auch nicht ganz optisch reingepasst in das Bild der Besucherinnen der Open Spaces und bin auch ein bisschen mit den IAA hatte eigene Securities neben der Polizei, neben den 4.500 Polizistinnen, die in München im Einsatz waren in der Zeit. Und mit denen hatte ich dann keine großartigen Auseinandersetzungen, weil ich am Ende auch in den ich war auch als Presse unterwegs und dann war das alles in Ordnung, aber ja, es wurde sehr viel nach Äußerem geurteilt.
Du meintest, du wurdest auch fotografiert, als du da dir das angucken wolltest, ne?
Was meine Vermutung ist, sah sehr danach aus, dass ich fotografiert werde. Es war schon sehr offensichtlich.
Aber zumindest als Einschüchterungsversuch irgendwie ist das ja zu werten.
Und der zweite Tag war dann der Samstag, wo dann ja auch irgendwie größere Aktionen stattgefunden haben, auch auf den Open Spaces. Ich glaube, im Vorfeld haben wir schon geredet, das eindrucksvollste Bild waren die AktivistInnen, die beim Mercedes-Benz Open Space, es war so ein großer roter Würfel mit so Gerüst außen dran und die sind auf diesem Gerüst hochgeklettert und haben einen Banner entrollt. Das wollte ich mir natürlich auch ansehen. Das war aber leider nicht möglich, weil das, und jetzt kriege ich den juristischen Ausdruck, glaube ich, nicht mehr ganz hin, aber die Polizei hat mir versichert, dass es nur ein teilweise öffentlicher Raum sei und wenn der Eigentümer quasi zum Zugang, der war in der Münchner Residenz, der Open Space, und wenn der Eigentümer vom Zugang sagt, das ist zu, dann ja, hat die Polizei quasi das auch zu beschützen und da konnte ich dann nicht rein. Andere Presse war vor Ort, aber Sanitäterinnen waren auch vor Ort, aber es war schwierig.
Genau, vielleicht für die, die das nicht mitbekommen haben, bei dieser Aktion wurde dann da ein Banner aufgehängt in dieser Konstruktion und für knapp 2 Stunden mussten alle Besucher in diesen Open Space dann verlassen. Die Polizei hat mit vielen Leuten dann versucht, die Aktivisti da aus diesem Gerüst rauszuholen und das Banner wieder abzumachen. Es war auf jeden Fall schon deutlich zu merken, denke ich, für alle BesucherInnen, dass es da eine Kritik gibt und einen Protest dagegen. Es gab ja auch noch weitere Aktionen, beispielsweise am BMW-Werk in Dingolfing, das blockiert wurde. Was hast du davon mitbekommen?
Das war eine relativ spontane, natürlich gab es noch viele, viele weitere, also auch Extinction Rebellion war zum Beispiel auch zur selben Zeit, als die Aktivisten auf das Mercedes-Benz-Gelände geklettert sind, waren auch Extinction Rebellion vor Ort und haben da eine Performance abgeliefert vor dem VW Open Space, glaube ich, während wieder andere einfach in der Innenstadt Banner gehalten haben, um ihre Solidarität kundzutun. Also es war viel, viel drumherum auch. Aber Dingolfing, das war relativ spontan. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet, auch die Polizei nicht. Da gab es dann, jetzt musst du mich korrigieren, ob es jetzt, ich glaube, es war der Samstag auch oder war es der Freitag?
Ich glaube, es war der Samstag, aber ich nagel mich jetzt auch nicht darauf fest.
Auf jeden Fall kam plötzlich die Information, dass jetzt 160 Aktivistinnen plötzlich in Dingolfing vor dem größten BMW-Werk Europas stehen und da dann auch für 6 Stunden stehen konnten. Mir war es zu weit weg. Das sind da irgendwie 2 Stunden, glaube ich, von München mit den Öffis und ich war natürlich nicht mit dem Auto unterwegs. Habe aber das dann so ein bisschen mitverfolgt und bin auch in Kontakt getreten mit Pressesprecherinnen von Sandem-Getriebe. Es war auch eine Aktion, die mitunter über Sandem-Getriebe, glaube ich, gelaufen ist. Und da war der Plan der Aktivistinnen, glaube ich, dass dieses Werk tatsächlich so produziert, dass es immer genau zeitlich passen muss. Also das ist ganz spannend, weil die Teile, die reinkommen für die Arbeit, an der sie gerade sitzen da in diesem BMW-Werk, die werden immer so eingeplant, dass es genau zeitlich funktioniert, was quasi eine 6-Stunden-Blockade aus aktivistischer Sicht vielleicht sehr, sehr sinnvoll ist oder genau das Ziel erreicht, das sie wollten. Aber die Leute vor Ort, als die Polizei dann doch mitbekommen hat, was da gerade passiert, sind meines Wissens nach dann sehr krasse Repressionen ausgesetzt worden. Also während der Blockade hat die Polizei etwa die Versammlung aufgelöst. Es war dann eine angemeldete Versammlung. Die Polizei hat dann versucht, die aufzulösen, was die Aktivistinnen dann dazu veranlasst hat, das Ganze selbst aufzulösen und als Demozug, quasi als andere Veranstaltung, wenn mich nicht alles täuscht, ja, Richtung Bahnhof zu laufen. Was auch erstmal funktioniert hat, aber am Bahnhof Dingolfing hat die Polizei dann ganz zugemacht und hat alle möglichen Personalien kontrolliert und da auch relativ hart durchgegriffen, mit Schlagstöcken unter anderem. Also ein gravierendes Beispiel dafür, wie die Polizei durchgegriffen hat, ist, dass einer Aktivisti-Person das Ohr abgehauen wurde mit einem Schlagstock.
Teile des Ohrs, ja, also oder eine Verletzung auf jeden Fall am Ohr, wo Teile des Ohres wohl verloren gegangen sind.
Wusste ich nicht, dass man das mit einem Schlagstock machen kann, aber
durchaus irgendwie angsteinflößend. Und vielleicht können wir ja nochmal generell darauf blicken, wie jetzt so deine Wahrnehmung in der Stadt auch war, inwiefern irgendwie der Protest wahrgenommen wurde oder auch irgendwie Wirkung gezeigt hat, wie vielleicht sich auch die normale Bevölkerung, die jetzt nicht extra für die IAA nach München gekommen ist, sondern sonst sich da aufhält, weil sie da wohnt, auf die Proteste reagiert hat und also ob es da Solidarisierungen auch gab oder wie die Stimmung so allgemein in der Stadt vielleicht auch war, ob die jetzt vor Benzin getropft hat oder doch eher kritisch dem begegnet ist.
Ich glaube, da habe ich unterschiedliche Meinungen mitbekommen. Ich war während der Eröffnung der IAA, als dann Olaf Scholz auch angekommen ist mit dem Helikopter und so, war ich auch am nicht am Gelände der IAA in der Messestadt München, sondern davor, wo dann auch die Menschen von Ohne Kerosin nach Bayern angekommen sind. Und ja, weil ich gerade da war, habe ich dann die Menschen, die aus der Messestadt herausgekommen sind, habe ich angesprochen und gefragt, wie es ihnen so geht mit der IAA, aber auch mit den Protesten. Und da war es ganz spannend mitzubekommen, dass diese Menschen natürlich auch gesagt haben, dass der Protest legitim sei, weil es ja angemeldet ist, aber dass man quasi offen für Innovation sein sollte, auch als Klimaaktivistinnen. Das war so grob zusammengefasst die Meinung derer, die da aus der Messestadt herausgekommen sind. In der Münchner Innenstadt habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel mit Menschen interagiert, weil wirklich, wirklich viel los war. Und habe aber Gesprächsfetzen aufgefasst davon, dass Menschen, eine Person hat irgendwie zu einer anderen gesagt, dass es ja fast schon peinlich sei, dass man noch gar nicht so viel Protest mitbekommen hätte. Das war dann am Freitag noch, da kam ja dann quasi der Samstag. Ja. Genau, also da war schon auch so ein bisschen der Unmut darüber vielleicht zu spüren. Während rund ums Protestcamp das ganz spannend war, weil das ja es war eine offene Veranstaltung. Da konnten Menschen ein- und ausgehen und ich war ja auch viel vor Ort. Und ganz, ganz viele Menschen, die in der Umgebung gewohnt haben, sind sehr interessiert vorbeigekommen und sind ins Gespräch gekommen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da ist eine ältere Frau, ich saß und habe Kaffee getrunken und dann ist eine ältere Frau vorbeigekommen und meinte, ich wollte auch gerade einen Kaffee trinken gehen, aber das Kaffee, wo ich hin wollte, hat zu, kriegt man denn bei euch Kaffee? Dann sind wir auch kurz ins Gespräch gekommen. Das war ganz nett zu sehen. Und da gab es auch viele andere, die einfach in der Gegend gewohnt haben und sich das angesehen haben und quasi das spannend fanden, was da passiert. Und selber auch von ihrer Vergangenheit erzählt haben teilweise, wo sie ja ähnliche Proteste abgehalten haben. Waren auch Menschen da, die gegen so AKW und so gekämpft hatten früher.
Also viel Verständnis auch und Sympathie.
Genau. Ich glaube, so ein Mensch hat das zusammenfassend gesagt, gestern auf der Demo, der am Rande stand, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, der hat gesagt, viele AnwohnerInnen hätten gesagt, dass so Leute wie die da jetzt auf dem Camp im Luitpoldpark waren, gerne öfter kommen können, weil sich noch nie jemand so schön um den Luitpoldpark gekümmert hat. Ist vielleicht ein bisschen polemisch ausgedrückt, aber fasst es ganz nett zusammen, glaube ich. Also es gibt unterschiedliche Meinungen einfach. Mhm.
Das ist ja auch spannend, dass dieses Protestcamp ja mitten in der Stadt dann da irgendwie stattgefunden hat und es auch keine weiteren Vorfälle gab gegen die Menschen auf dem Camp, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Zumindest nicht seitens der Polizei wurde das auch relativ gut eingehalten alles und genau, Störer gab es jetzt auch nicht großartig. Was man vielleicht dazu sagen soll, die Polizei hat zwar die Versammlungsfläche ganz gut respektiert und sind nicht aufs Gelände gekommen, außer man musste jetzt über die Zeltverordnungen reden, dass man nicht unter den Baumkronen zelten darf oder so, dann ist die Polizei gekommen, das war aber relativ am Anfang noch. Allerdings, wenn sich dann scheinbar Aktivistinnen aus der Versammlungsfläche herausbewegt haben, dann war die Polizei ziemlich schnell vor Ort. Zum Beispiel sind einmal die Rhythms of Resistance, ich weiß nicht, das kennen vielleicht einige als die pinken Trommlerinnen, die immer auf so Demos rumlaufen und dann relativ ähnliche Rhythmen spielen. Die sind zum Beispiel einmal zum Proben, mussten die halt aus der Versammlungsfläche raus, weil es doch auch eng war und begrenzt und standen aber quasi daneben auf der Grünfläche und wurden dann aber relativ schnell von der Polizei gekesselt, um dann Personalien aufzunehmen.
Und genauso ging es ja auch bei Menschen, die vielleicht von Aktionen oder Demonstrationen kamen, auch als Gruppen, die dann zurück zum Camp wollten, die dann teilweise auch nicht durchgelassen wurden. Erst oder es sich ziemlich lange gezogen hat, es viel Repressionen auch gab.
Also es gab dann auch irgendwann eine Mahnwache an der nächsten U-Bahn-Station, damit Menschen quasi von einer Versammlung zur anderen gehen können, ohne da groß Gefahr laufen zu müssen, kontrolliert zu werden. Ja, genau. Das war so ein Ding. Aber ja, manchmal gab es Leute, direkt in der Nähe war ein Biergarten. Das war ganz lustig. Das war ein großes Lichtermeer nachts immer und dann war da der Biergarten und in einem Abend kam dann eine etwas betrunkene Person vorbei und wollte auch eine Diskussion anfangen. Dieser Raum hat irgendwie einfach alle Menschen, die vorbeigekommen sind, zum Diskutieren angeregt und der hat dann ein bisschen herumgestänkert und Menschen in unangenehme Situationen gebracht. Aber weiter ist mir jetzt nichts großartig aufgefallen. Vor allem positives Feedback war da.
Ja, das ist doch gut zu hören. Was ich jetzt nur gestern noch gesehen habe, irgendwie die letzte Aktion des Camps waren so Sprechchöre, wir kommen nächstes Jahr wieder. Von daher...
Ich glaube, in 2 Jahren ist wieder, oder?
Ja, das kann sein, wenn es das nächste Mal stattfindet. Spätestens dann wird es wohl wieder den Protest dagegen geben. Vielleicht nochmal jetzt dein persönliches Highlight der zurückliegenden Woche. Was denkst du, wird dir so in Erinnerung bleiben von diesem Camp und dem Protest und dieser Automobilausstellung?
Ich glaube tatsächlich, dass das, worüber ich eben geredet habe, dieser Austausch, der auch dann mit den Menschen vor Ort stattgefunden hat, dass ich das sehr, sehr spannend fand, einfach zu sehen, dass im Vorfeld wird ja immer wieder darüber geredet, dass die Klimabewegung und die anderen, dass man nicht miteinander reden würde oder so. Und da einfach praktisch zu merken, dass eigentlich doch sehr viel miteinander geredet wird. Und ich weiß nicht, eine Pressesprecherin, ich glaube von Sand im Getriebe auch, hat irgendwann auf die Frage, wieso man denn nicht miteinander reden würde mit den Automobilkonzernen etwa gesagt, wieso sollte man mit dem Problem reden? Das war irgendwie ganz spannend. Und dann zu sehen, okay, man redet aber mit den Leuten, die quasi betroffen sind. Ich glaube, ich war ein großes Ding für mich. Ich fand aber auch einfach das ganz schön zu sehen, wie viel unterschiedlicher Protest dann auch da passiert ist. Also sei es von, also wie kreativ die Leute werden, die dann irgendwelche Adbusting, also das Umgestalten von Werbeflächen in der Innenstadt oder in München quasi durchgezogen haben und dann da nette Sprüche irgendwie rausgekommen sind und nette Bilder oder so. Oder ja, ich meine, irgendwann gehört zu haben, dass wohl in einem der Open Spaces Buttersäure ausgelaufen sei und das dann irgendwie stinkt dann.
Ja, also irgendwie. Ein vielfältiger Protest, was ja auch irgendwie vielleicht eine Sache ist, die man sich daraus mitnehmen kann, dass es cool ist, wenn sich für so eine Veranstaltung Bündnis findet aus verschiedenen Initiativen, die sich dann zusammentun und dadurch nochmal ganz andere Sachen möglich werden.
Und vor allem die Internationalität. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend zu sehen. Irgendwann an einem Abend kam dann eine Gruppe von Kurdinnen aus der Nachbarinnenschaft und es gab auch ein internationalistisches Zelt, in dem Vorträge gehalten wurden, unter anderem über Rojava und Chile und Mexiko, und an einem Abend kamen die Menschen dann aus der Nachbarinnenschaft und haben da eine große Fete gefeiert und dann gab es da den Austausch auch, aber überhaupt auch der Austausch. Also es gab auch, wenn ich jetzt noch ganz kurz zum Ende quasi sagen darf, da gab es einen Death Space auf dem Gelände und da haben taube Menschen quasi selbst organisiert den Austausch gesucht mit hörenden Menschen und quasi denen beigebracht, wie diese Diskriminierung eigentlich überall im Alltag stattfindet und auch von Seiten von linken Aktivistinnen und überhaupt in linken Kreisen, und dann sehr, sehr viel Programm gemacht, ja, wie man quasi da mit Gebärdensprache weiterkommen könnte.
Das ist sehr spannend, inklusiv auf jeden Fall das Camp und der Protest. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und hier deine Erlebnisse geschildert hast.